Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir schauen auf die Nachrichten dieses Dienstags. Eine große, viel diskutierte Meldung ist die einer so, ja, ich würde mal sagen, halb freundlichen Übernahme. Elon Musk, der Milliardär, der Chef von Tesla, kauft sich Twitter, das soziale Debattennetzwerk, für schlappe 44 Milliarden Dollar, bisschen mehr als 40 Milliarden Euro. Die letzten Widerstände sind gefallen beim Vorstand, bei den bisherigen Großaktionären. Nicht unbedingt bei den Nutzerinnen und Nutzern. Da gibt es viel Kritik, da gibt es große Sorge um die Meinungsfreiheit, wenn ein solches Medium, ein solches Netzwerk in der Hand eines einzelnen Mannes liegt. Eine sehr aktive Twitter-Nutzerin ist mein Gast heute, die Schriftstellerin Jagoda Marinic. Was macht Ihnen Sorgen?
Bei Elon Musk?
Ja, bei dieser Übernahme.
Ja, also ich bin, also Sorgen ist jetzt schwer gesagt. Ich bin halt kein Fan von Elon Musk. Und mir macht Sorgen die Art und Weise, wie diese Megalomaniacs sich die Welt einfach mit einem Handstreich kaufen können. Also kürzlich gab es dann diese große Empörung. Elon Musk kommt nicht rein ins Berghain. Und über Nacht steht jetzt, er will Twitter kaufen. Twitter ist immerhin international, ich würde sagen, für die Medien mit das einflussreichste Portal, in dem so demokratische Debatten auch stattfinden. Und dann hebt er so die Hand, holt sich die Kohle und kann sagen, ich will das haben. Mhm. Plötzlich konzentriert sich die Debatte in den Händen von ein paar weißen jungen Männern, nicht alte Männer, so wie Mark Zuckerberg, Elon Musk. Und ich frage mich, wie kaufbar diese Demokratie ist, was er mit den Daten dann alles machen will, weil er ohnehin einer der Superreichen ist. Also was bedeutet das überhaupt für die Konzentration demokratischer Diskurse und die Unabhängigkeit in sozialen Netzwerken?
Ja, ich meine, Twitter ist ja auch bis dato ein Privatunternehmen. Und ich fange mal mit einer kleinen, leichten Verteidigungsrede an hier für diese Idee. Eine gesprochene Rede, kein Tweet. Aber ich habe heute Morgen eine interessante Stimme gehört aus den USA, den Finanzmarktexperten Thomas Heiss, der Folgendes gesagt hat.
I think this is the best thing that's ever happened to Twitter.
Ich denke, das ist das Beste, was Twitter passieren konnte. Twitter ist ein verlassenes Gebäude geworden mit Graffiti an den Wänden in einer schlechten Nachbarschaft. Elon wird das Graffiti abwaschen und das Gebäude größer machen. Ich denke, dass Influencer, die eher stiller geworden sind auf Twitter, nun wieder aktiver werden. Denn wenn jemand sie überzeugen kann, dann ist es Elon Musk.
Also eine Stimme aus den USA. Und da ist ja auch was dran. Wir haben darüber ja auch schon manches Mal gesprochen. Nicht nur, dass Twitter finanziell nicht funktioniert, das könnte einem ja egal sein. Aber die Debattenkultur etc., all das ist ja eh nicht in so einem guten Zustand.
Nicht in so einem guten Zustand. Ja, aber ob das jetzt durch den Kauf von Elon Musk besser wird, also dass er sich allein schon, wie er sich seit seines Angebots aufführt, ne? Ich werde euch jetzt den Korrigierbutton geben, ich werde euch jetzt dies geben und ja, ich möchte, dass meine Feinde unbedingt auf der Plattform bleiben. Stellen wir mal die Frage, dürfte unter Elon Musk Donald Trump diese Fake News verbreiten, die er als Präsident verbreitet hat? Hätte es überhaupt irgendwelche Maßnahmen gegeben, um den Sturm aufs Kapitol irgendwie kommentatorisch einzugrenzen? Welche Meinungsfreiheit meint er? Meint er all die Regeln, die wir eingeführt haben, um die Erosion der Demokratie zu unterbinden? Also so richtig ist er mir nicht so als Jeanne d'Arc der Freiheit im Netz. Ein bisschen Misstrauen habe ich da, was also er da möchte.
Ich glaube, er hat ein sehr amerikanisches Verständnis von Meinungsfreiheit, sehr libertär. Wahrscheinlich schließt das einen Donald Trump mit ein. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, da ist ja mittlerweile was passiert, zumindest in der Europäischen Union, der Digital Services Act, also ein großes Regulierungspaket, was eben unabhängig von der Frage, wer der Eigentümer eines solchen Netzwerkes ist, klare Regeln vorschreibt. Und ich würde noch mal eins ergänzen, er bringt ja in gewisser Weise so ein bisschen so diesen Anfangsgeist, so ein bisschen diesen Techie-Geist mit rein, indem er sagt, er will den Algorithmus offenlegen, den Korrektur-Button haben Sie schon angesprochen, also viel Transparenz schaffen in diesen sozialen Netzwerken, wo wir gerade ja bei Facebook gesehen haben, Mark Zuckerberg sitzt da drauf, wie auf einem goldenen Schatz, wo er kein Geheimnis verraten will.
Ja, aber du, lass uns doch mal, also diese zurückzugehen zu dem Spin, du sagst, also sie sagen jetzt,
wir können das vielleicht mal kurz erklären, ja, weil wir manchmal wechseln zwischen du und sie, weil wir uns natürlich im direkten Gespräch häufig duzen, aber wir haben einfach mal als Regel eingeführt, dass die Gesprächsgäste hier gesiezt werden, liebe Jagoda Marinic, deswegen bleibe ich gerade mal beim Sie.
Ja, dann sage ich auch wieder Sie, Herr Menzel. Nein, Gott, sorry. Also, nein, ich meine, die Sache ist für mich die, also klar war Twitter vorher auch ein Privatunternehmen, aber es war nicht irgendwie eine Person, die dahinter stand, von der man sich ohnehin fragt, in welcher Form sie sich hier gesellschaftlich eigentlich einbringen wollen, nämlich die Superreichen. Und jetzt kommt Elon Musk, wir haben Bezos, wir haben Zuckerberg, also es die Machtkonzentration, sei es jetzt ökonomisch oder die oder was eben digitale Information und informationelle Selbstbestimmung angeht, es konzentriert sich auf immer weniger Köpfe. Und auch wenn er dann selbst, wenn ich mitgehen würde und sagen würde, ja, selbst er würde es techie-mäßig verbessern, ist es eine Fragestellung, die sich jede demokratische Gesellschaft jetzt stellen muss. Wir haben die komplette demokratische Debatte im Internet diesen Einzelpersonen in die Hände gelegt. Das heißt, es gibt keine Plattform, die überhaupt konkurrieren könnte mit denen. Und das ist zu dem Geld, das sie haben, eine Kumulation von Wissen über die Nutzerinnen und Nutzer, eine Kontrolle über demokratische Diskurse, die ja wahlentscheidend sind, also eigentlich eine Kontrolle über unsere Demokratien in Zeiten, in denen es, wie wir wissen, Trollfabriken gibt und wie wird dann mit denen umgegangen. Also mich besorgt einfach die Machtkonzentration. Ich meine, wir zerschlagen Kartelle in kleinsten Bereichen, aber im Netz scheint es diese Kartellaufsichtsbehörde irgendwie nicht zu geben. Und ich glaube, da müssen wir schon ran. Und da ist es mir im Detail eigentlich fast egal, wie Musk Twitter strukturiert und ob er dann jeden Tag auf Twitter nervt. Ich finde es schon, glaube ich, für Nutzerinnen schockierend, dass man sich jahrelang in seiner Freizeit einbringt und plötzlich ist man eigentlich umsonst Mitarbeiter für Elon Musk. Ich glaube, das wollten seine Kritikerinnen so eigentlich nicht.
Also das heißt, sie werden jetzt die Anzahl ihrer Tweets deutlich reduzieren, damit Elon Musk nicht von profitiert.
Ja, ich hasse dieses Spielchen so, ich mache das jetzt nicht mehr, weil nur weil ich mich da rausnehme, habe ich das Gesamtproblem jetzt auch noch nicht gelöst. Ich glaube tatsächlich, wir müssen jetzt darüber reden, wie wir das wieder zerschlagen können. Also Zuckerberg hat WhatsApp, Instagram, Facebook, er hat jetzt Twitter. Also wie kriegen wir da eine Kontrolle politisch wieder in diesen digitalen Raum?
Es gibt ja, Jan Böhmermann hat das jetzt in diesen Stunden aufgenommen, einen Vorschlag wieder rausgeholt, den ich auch immer wieder gerne anführe. Es wäre schon besser, und da stimme ich Ihnen in der Hinsicht auch zu, wenn wir das Ganze so entkommerzialisieren und so aus der Hand von privaten Interessen herausnehmen, möglicherweise über ein, ja, erstmal europaweites, quasi öffentliches, öffentlich-rechtliches Netzwerk. Ich will jetzt nicht gleich den nächsten Job hier für uns einheimsen, aber dass man sagt, ja, das ist wirklich so eine öffentliche Sache, das sollte auch öffentlich organisiert sein. Wobei ich gleich hinterher schieben möchte, das ist halt auch eine sehr europäische Denke. Vielleicht könnten wir da ja auch eine interessante Systemkonkurrenz aufbauen. Wir in Europa probieren es mal mit so einem öffentlich-rechtlichen Debattennetzwerk und die Amerikaner probieren das mit ihrem Entrepreneur-Spirit eines Mannes, der ja immerhin geschafft hat, Raketen ins All zu schießen und die Elektromobilität so voranzubringen wie alle Autokonzerne der Welt nicht zusammen.
Also wenn ich sehe, wie Deutsche in den Intendanten schon an den kleinsten Twitter-Shitstorms eigentlich scheitern, möchte ich nicht, dass das öffentlich-rechtlich wird und ich möchte auch nicht die Form der Kontrolle. Und auch da müssten wir wieder gucken, wenn das dem Staat gehört, was das für Folgen hätte.
Naja, nicht also dem Staat, mal der öffentlichen Hand.
Der öffentlichen Hand, ja, kein Staatsfunk. Aber, aber wenn man, ich würde ein Spin weiterdrehen als Jan Böhmermann, tatsächlich nochmal vergesellschaften, also noch viel demokratischer werden, man müsste eigentlich wirklich eine Open Source für viel mehr Menschen mit ganz anderen, ja, das, was wir eben mal hatten, ne? Wohnbaugenossenschaften müsste man irgendwie ins Internet bringen und jeder Einzelnutzer ist irgendwie Teilhaber an etwas wie Twitter und wirklich vergesellschaften. Also ich glaube nicht, dass öffentlich-rechtliche Lösungen bei dem Stress, der da vollzogen wird, bei dieser Neutralitätspflicht, die dann haben, irgendwie übersetzbar ist. Ich meine, die Umweltsau war ja so ein Paradebeispiel, ist ja nur ein ganz kleines Problem, woran der Öffentlich-Rechtliche schnell scheitert. Also ich finde es schon wichtig, dass solche Plattformen zuspitzen und auch, ja, auch provozieren dürfen und auch eine Freiheit haben, die Öffentlich-Rechtliche vielleicht in dieser Strenge halt so noch nicht haben, weil sie da noch nicht so mitgegangen sind.
Ich merke schon, Sie trauen uns das nicht zu, aber okay.
Nein, ich traue vieles zu, aber es ist schon ein guter Spielraum, nur wir müssen vielleicht noch radikaler werden im Sinne der Vergesellschaftung.
Wir werden es erleben und beobachten, wie Twitter funktioniert, wenn Elon Musk das Ruder übernimmt. Ich würde sagen, die gute Nachricht für alle Brandenburger erstmal, dafür braucht er immerhin kein weiteres Grundwasser. Die gute Nachricht für Sie, Deutschlandfunk Kultur ist und bleibt unverkäuflich, auch dank Ihres Beitrages. Und damit Sie nicht nur zahlen, sondern auch mitreden können, dieser kleine Hinweis. Morgen ist wieder offenes Studio, das heißt, Sie können uns hier zuschauen und mitdiskutieren. Und alle Infos finden Sie auf deutschlandfunk.de. kultur.de/offenes-studio. Jagoda Marinic, vielen Dank bis hierhin. Wir schauen weiter auf die Tagesagenda.